Das Thema Sicherheit. Wir können sicher sein von einer Menge Dingen als Christ und das ist aufgrund von dem, was Gott sagt in sein Wort. Und ich möchte gerne anfangen mit einem Vers in 5. Mose, Kapitel 1, Vers, nicht 5. Mose, 2. Timotheus 1. 2. Timotheus 1, Vers 12. Es geht um das Wort weiß. Gott möchte, dass du bestimmte Dinge sicher von bist und nicht zweifelt. 2. Timotheus 1, Vers 12. Um welche Sache willen ich solches leide, aber ich schäme mich es nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag. Amen. Bruder Florian, willst du noch den Segen fragen, bevor wir das Wort versuchen zu predigen?
Ja, Herr, lieber Vater, danke, dass wir heute wieder zusammenkommen durften, Herr, in deinem Namen und Gemeinschaft haben und in deinem Segen, Herr. Bitte segne Bruder Nico, Herr, dass er das Wort predigt, reichlich von deinem Geist erfüllt, Herr. Und Herr, bitte gib uns auch Weisheit zu verstehen und aus dem Wort zu lernen, Herr, und auch das Wort anzuwenden und das Gehörte von der Predigt in unserem täglichen Leben, Herr, auf dass wir bessere Nachfolger werden mögen. Und ja, Herr, danke für die Zusammenkunft und dein Wort, Herr. Wir bitten in Jesu Christi Namen.
Amen. Also hier wird gesagt, dass ich weiß, sagt Paulus, an wem ich glaube, das ist Jesus Christus. Und bin gewiss, dass er, Jesus, kann mir meine Beilage bewahren bis an jeden Tag. Er weiß, er ist gewiss. Die Frage ist, bist du gewiss? Und es gibt verschiedene Sachen, die Sicherheit geben. Sicherheit ist immer verbunden mit Wahrheit. Heute ist die Frage, was ist wahr? Das war die letzte Frage, eigentlich nicht mal eine rhetorische Frage von Pontius Pilatus. Was ist Wahrheit? Und ist er weggelaufen, hat nicht mal die Antwort abgewartet. Und die Wahrheit personifiziert ist da im Fleisch vor ihm gestanden, Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie Robert auf sein T-Shirt angeklebt hat. Ja, sehr gut. Die Wahrheit, ein Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Person und ein Buch. Ein Buch und ein Person. Und wenn du Wahrheit hast, dann kannst du auch Gewissheit und Sicherheit haben. Hier ein durchgeknallter griechischer Philosoph, Sokrates, der hat gesagt, ein Ding weiß ich am Ende seines Lebens, hat er zu der Schlussfolgerung ist gekommen, dass ich nichts weiß. Wow! Das ist also ungefähr das Adagium von den meisten Universitäten heute, also sicher im Philosophie- und Theologiedepartement, wenn du sagst, was ist wahr, dann sagen sie, ja, da ist viel über gesagt, ja. Und was denken sie dann? Ja, das ist abhängig von wie du das anschaust und so. Mit anderen Worten, du hast eigentlich keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich, was es ist. Na, danke sehr. Ja, dann spart ihr noch 4, 6 Jahre plus eine Menge Geld. Wenn du das Buch hast, du hast hier die Wahrheit in deinem Buch. Das kann nicht lügen, ist nicht zu brechen und Zeug von einer Person, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Und Kernpunkt ist eigentlich bezüglich dieser Person, du kannst vollkommen Sicherheit haben, wenn du diese Person hast als dein persönlichen Erlöser. Nochmals, Rettung ist in einem Person, nicht in einem Ding. Die meisten, und nochmals, es sind Milliarden Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Muslime, die haben keine lebendige Beziehung mit einer Person, an wem sie glauben. Hier, nochmals, Paulus sagt, ich weiß an wem, nicht an was, an wem ich glaube. Und das Problem mit den meisten, die religiös erzogen sind, die glauben an ein Glaubensbekenntnis, an eine Kirche, an ein Institut und so weiter, oder irgendwo an einen Pfarrer oder einen Papst. Aber die Person hat nichts für sie persönlich getan. Unseren Gott hat sich persönlich bei uns gegeben. Wir haben 550 Lieder, nur in einem Liedbuch über diese Person. Warum? Er hat viel getan, er hat uns ewiges Leben geschenkt, Freude und Friede in Christus in unserem Herzen für ewig geschenkt. Jahre her war daran ein Fußballer, der hat mal sein Zeugnis gegeben, Prinz Boateng war das. Hat gesagt am Ende von diesem Zeugnis, ja, schlussendlich sind wir alle Fußballer, wie viel Geld wir auch haben, einsam. Wir kommen zurück nach Party und am Match, einsam. Und darum trinken die meisten sich halb kaputt und nehmen Kokaine, Heroine, alle möglichen Sachen, um diese Einsamkeit zu vertreiben. Wenn du eine Lösung hast, ist er in dir, bei dir und lässt dich niemals mehr gehen. Das ist ein großer Unterschied und das ist mit kein Geld zu bekommen oder zu bezahlen. Im Alten Testament haben wir eine ähnliche Fehler, die das Volk Israel, das auserwählte Volk, hat gemacht. In 1. Samuel, Kapitel 4, Vers 3. Das ist eine Zeit von großem Abfall. Die Israeliten müssen kämpfen gegen die Philister. Und wir denken dann, die Philister oder die Israeliten, wir nehmen die Bundeslade mit. Und das Ding soll uns wegen seiner Gegenwart, verbunden mit der Gegenwart Gottes, helfen, den Kampf zu gewinnen. Aber du kannst Gott nicht nützen für deine Zwecke. Du sollst dich führen lassen nach seiner Art und Weise und vor allem nach seiner Zeit. 1. Samuel 4, Vers 3 sagt, da das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels, warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern? Lasst uns zu uns nehmen die Lade des Bundes des Herrn von Silo und lasst sie, das Wort sie, nicht ihm oder an Person, sie, das Ding, die Lade, unter uns kommen, dass sie uns helfe vor der Hand unserer Feinde. Ein Ding kann nicht helfen. Wie heilig das vielleicht auch ist oder wie es früher gebraucht wurde, ein normaler Mensch, ein Pastorprediger kann er nicht helfen. Es ist ein lebendiger Gottmensch, Jesus Christus alleine, die die Wahrheit ist, die immer ist, die ewig ist, die dich nicht verlässt und die verbunden ist mit Heilsgewissheit und absolute Wahrheit. Und auch war in diesem Fall Paulus in 2. Timotheus 1 überzeugt, dass sein Dienst einmal belohnt werden sollte bei der Richterstuhl Jesu Christi. Das ist auch wichtig. Wenn du zum Beispiel anfängst, Jesus zu dienen, dann sollst du sehen, das sind viele Enttäuschungen. Nehmen wir eine Straßenpredigt an. Du fängst auf die Straße zu predigen, Plakate zu verteilen, und dann machst du ein paar Jahre und denkst noch an, na, was habe ich nun für sichtbaren Effekt gesehen? Na, vielleicht sind ein paar Leute zum Glauben gekommen, aber die meisten, die kommen nicht direkt in deine Ortsgemeinde. Und dann sagt der Freund, ja, siehst du, das hat doch keinen Sinn. Warum tust du es überhaupt? Das hat doch keinen Sinn. Nehmen es ruhig, ja, dann müssen wir nicht immer, einmal im Jahr geht auch auf die Straße gehen, weil so fangst du an. Aber da kommt ein Punkt, dass du sagen musst, ob es nun auf die Straße ist oder Zeugen von Jesus Christus oder Ortsgemeinde, warum tust du etwas in Dienst für den Herrn, um ihm zu gefallen? Nicht um Resultat zu sehen, um Leute zu gefallen, um Leute zu dienen, nicht mal erstens um deinen Mann, deine Frau, deine Familie zu dienen, erstens um ihm zu dienen. Wenn du das vergisst, wirst du immer enttäuscht in deinem Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Pastor, andere Christen, wirst du immer enttäuscht. Amen. Wenn du Dinge tust um für den Herrn, dann tust du das für den Herrn und der Herr, du hast gesehen und ab und zu kannst du dann eine Ermutigung und ab und zu bekommst du auch mit der Straßenpredigt Entmutigung, kann auch sein, aber das macht nicht so viel aus, weil du tust es für den Herrn. Und nicht um direkt Resultat, pragmatisch orientiertes Christentum zu sehen und erfahren und fühlen. Und das ist das eigentlich eine der wichtigsten Dinge in den Dienst für den Herrn. Du tust das für ihn, weil er hat so viel am Kreuz für dich getan, hat auch nicht direkt Resultat gesehen. Amen. Stärker noch, wie viele Jahre hat er gebraucht, dass wir endlich in unserer Sturköpfigkeit die Augen mal geöffnet haben und auf ihn gesehen haben, statt auf die Welt und auf uns selber. Wir lesen in Kolosser, Kapitel 3, Vers 24. Kolosser, Kapitel 3, Vers 24. Und wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes. Denn er dient dem, Pastor, nein, die Gemeinde, nein, dem Herrn Christo. Du dienst ihm, ist der Herr. Ihm dienst du, das heißt, wenn du ihm dienst und du hast Menge Ärger, Enttäuschungen, du hast die Neigung, vielleicht ab und zu verbittert zu werden, du siehst nicht direkt Resultat, aber du bekommst eine Menge Ärger, dann sagt der Herr, das ist kostbar für mich, dafür bekommst du eine Vergeltung des Erben, verbunden mit einem Dienst für ihn. Nochmals, Dinge, die du tust für den Herrn, und die geben dich nur Ärger und Undankbarkeit, und wir haben eine Menge undankbare Leute rund um uns heute, nicht nur Ungläubige, auch Christen, und der Herr sieht das und sagt, das gefällt mir. Und dann sagt der Feind, ich sehe das wie eine Arena. Da fragt man die große Stadion, aber die Arenas gehabt. Und ich denke dann, dass der Herr, der einige Gott, die Engel, die Seraphim, die Cherubim, die Dämonen, der Teufel und so weiter. Und da sehen wir bibeltreue Christen. Und da sagt der Feind, darf ich das, lieber Job, darf ich das mal an ihm tun? Und sagt er, ja, das ist okay. Und er hört er sicher auf, deinen Sohn nachzufolgen. Und dann sagt er, hört nicht auf. Doch, hört auf. Nein, ich kann es einstecken und aus Liebe für mich das einstecken und weitergehen. Nein, ihr hört auf. Okay, dann, Gott kann eine Erlaubnis geben, wie bei Job. Und alle schauen zu, wie in einer Arena. Und die Frage ist, wie ziehst du durch? Wenn du einmal im Himmel bist, dann wird da kein Kampf mehr sein. Der Kampf ist fertig. Hier auf Erde ist der Kampf bis die Entrückung oder unser Tod. Und werden beobachtet. Na, was können wir anstecken? Es ist nicht nur eine Sache von nur Ausdauer, das ist nicht so ein Problem. Wenn du im Boxring stehst, jeder hat einen guten, kann einen Ausdauer. Das Problem ist, anstecken, ein nach dem anderen. Und dann, wenn du mal nach unten gehst, wieder aufstehen. Und dann gehst du noch und wieder aufstehen. Ja, und war da diesen Kampf zwischen Muhammad Ali und Foreman, glaube ich. Und ich glaube, die 11. Runde, 12, damals haben wir 12 Runden gehabt. Und 11. Runde, Ali hat gesagt, heißt er nicht Muhammad Ali, er heißt Cassius Clay. Cassius. Ich weiß, ich bin kaputt. Foreman war ein guter Stoß gehabt. Ich pack's nicht mehr, ich bin echt kaputt. Du musst, sagt der Trainer. Nein, nein, ich kann nicht mehr. Du musst. Ja, aber er ist ebenso müde wie du. Ja, gut, aber ich habe es gehabt, ich gebe auf. Du kannst nicht aufgeben, wieso nicht? Du bist der Meister. Ein Meister gibt nicht auf, du musst in den Ring gehen. Er ist in den Ring gegangen und hat ihn schlussendlich überraschend geschlagen. Und das ist eigentlich die Idee am Ende, du kannst nicht mehr. Und dann sagt der Herr, das heißt, du musst dich vielleicht auf einen anderen verlassen, als nur auf deine eigene Kraft. Auf mich. Auf den Herr. Und dann kann der Herr dich anfangen zu tragen, weil ab und zu kannst du nicht mehr einstecken. Und du musst dich vollkommen auf den Herrn verlassen und dann sagt der Herr, lass mich das mal tun. Und am Moment, dass du durchkommst, dann weißt du auch, es war nicht du, es war der Herr und sein Gnade und Kraft, die dich durchgetragen hat. Dafür bekommen wir auch einen Lohn, wenn wir ihm schaffen lassen. Komm nach 2. Timotheus 4, Vers 8. 2. Timotheus 4, 8. Hinfort ist mir beigelegt, die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jedem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wenn du den Herrn jetzt lieb hast, dass du ihm erwartest, dass er bald kommt, das war das Thema von der Predigt diesen Morgen, achtfältige Kennzeichen von dieser Entrückung, unsere gesegnete Hoffnung, dann bekommst du dafür eine der 5 Kronen, nämlich eine Krone der Gerechtigkeit. Und das freut dich, Herr, wenn du ihm erwartest. Wenn ich errettet wurde von einem protestanten Hintergrund, ich habe mich in Kirche nicht mehr so groß interessiert, nur Sport, dann habe ich gedacht, ich lese mal die Bibel durch, bei Johannes Evangelium habe ich halbwegs gesehen, ich bin ein Sünder, bin nicht so gut, wie ich dachte, habe gegen Gott gesündigt, brauche seine Vergebung und die ist nur zu finden in einer Person, Jesus Christus. Ich bin auf die Knie gegangen, habe gebetet, nichts erfahren, am nächsten Tag habe ich gespürt und gewusst, es ist in Ordnung, Gottes Friede war tief in meinem Herzen, das war das Schönste und ich wusste, ich habe ewiges Leben. Das war so eine Offenbarung und niemand, das hat eigentlich auch niemals diesen Überzeugung mich verlassen. Jahre her war da ein kleines Mädchen und die hat da den Jesus auch im Herzen aufgenommen, hat große Freude gehabt und ihr Opa war ein bekannter Theologe und die war so am Sterben, war über 80 und dann hat das Mädchen Opa mal besucht und gesagt, Opa, ja, weißt du, wo du hingehst? Ja, ich hoffe im Himmel. Und dann sagst du, Mädchen, wieso hoffst du das und weißt du das nicht? Ja, ich habe jahrelang studiert und so weiter, die Ursprache, aber ja, das sind natürlich alle verschiedene Ansichten und so weiter. Und es ist ein bisschen hochmütig zu sagen, man kann da sicher von sein. Na, sagst du, ich weiß, dass ich hier bin. Wie weißt du das dann? Ich weiß es einfach. Das kannst du nicht wissen. Doch, sagst du, ich weiß es. Und dann, so und so, habe ich gebetet und Jesus gesagt, ich habe gegen dich gesündigt. Ich bitte dich, in mein Herz zu kommen. Ich vertraue dich alleine für die Rettung von meiner unsterblichen Seele. So, dann weiß ich es. Was hast du das in der Bibel dann gesehen? Na, sagt sie. Erst Johannes 5, Vers 11 und 12, das aber ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hast du den Sohn Gottes, Opa, in deinem Herzen? Das weiß ich nicht. Darf ich für dich beten, Opa? Ja, wenn du möchtest. Hat Mädchen gebeten, dass Opa sein Herz öffnet für den Herrn Jesus Christus. Und dann hat er gesagt, also, wie geht das dann? Ja, hat sie gesagt, das kannst du einfach Jesus fragen. Und er ist in Frieden gestorben. Dank seiner Enkeltochter. Weil es geht nicht darum, wie viel du weißt, aber wem du kennst. Und auch mit Zeug, ab und zu denke einer von euch, ich muss all die, sie stellen mir all die schwere Fragen hier auf die Straße und so weiter, muss ich antworten. Aber das Kern ist nicht, wie viel du weißt, um Evolution zu widerlegen anhand der Bibel oder anderer Frage. Die Frage ist, kennst du ihn? Dann kannst du von ihm zeugen. Und die meisten Leute heute, hier auch in Bayern oder hier mitten in Europa, die wissen, denken sie eine Menge über allerlei theologische oder religiöse oder atheistische Systeme, aber sie kennen nicht einen persönlichen Gott, der am Kreuz für sie alles hat getan und ihre Sündenschuld weggenommen hat. Das kennst du schon. Du kennst ihn. Von ihm kannst du zeugen, wie das kleine Mädchen zu ihrer Opa. Dann zweitens, in 1. Johannes 3 kannst du wissen einiges über das neue Auferstehungskörper, das wir einmal bekommen vom Herrn. In 1. Johannes, Kapitel 3, die ersten drei Versen, Seite 375. Seht, welch ein Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen, aber wenn es erscheinen wird, das ist Jesus Christus, dass wir ihm, Jesus, gleich sein werden, denn wir sehen ihn, werden ihn sehen, wie er ist. Und der Jährliche, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Das heißt, wir wissen, wenn er, Jesus, aus unserem Bräutigam erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, in das gleiche Auferstehungskörper, einen neuen, verklärten Leib, was niemals mehr sündigen kann, sterben kann. Das ist wie das Körper des Herrn Jesus Christus, ein neues Körper. Ich sprach heute noch mit unserem Bruder Sascha, der hat eine wunderschöne Ferien gehabt, bis er da in den Fitnessraum angestürmt ist und dachte, weißt du, ich mache wie früher ein bisschen voll, mal die Muskeln ein bisschen aufpumpen. Ja, Problem ist, er ist über 40, ich bin über 50. Aber Toni, wo die Jungs das tun, dann ist kein Problem, man hat ein bisschen Muskelkater vielleicht nächsten Tag und dann machen sie einfach weiter. Aber wenn man ein bisschen älter ist, sagt, das Körper ist nicht mehr wie 20 Jahre her oder 30 Jahre her. Amen? Amen, Amen. Ja, aber da kommt schon das Amen später, ja. Und dann denkst du nach einiger Zeit, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, ja, weil das geht einfach nicht. Das Körper, ja, das fällt auseinander. Es wird nicht besser. Darum hat es falsch gesagt, es wird nicht besser und besser. Es fällt einfach auseinander. Mhm. Aber das Schöne ist, wir sind vorbestimmt, um einmal auch körperlich ähnlich zu werden an den Herrn Jesus Christus. Das können wir sicher von sein. Komm bitte nach Römer Kapitel 8, Vers 24. Römer 8, 24. Wir haben über die Hoffnung gesprochen, 1. Johannes 3, Vers 3. Und die Hoffnung, die selige Hoffnung, wird hier in Vers 24 nochmals erwähnt. 1. Römer 8, Vers 24. Denn wir sind wo selig? Doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber ist verbunden mit den Drückungen. Die man sieht, ist nicht Hoffnung. Wie kann man es hoffen, dass man sieht? Das ist die Hoffnung ist verbunden mit Ende 23. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Dass dein Körper erlöst wird. Das ist das Allerschönste. Dass du dann nicht mehr aufpassen musst, wie du aussiehst. Du musst kein Fitness mehr machen. Du kannst essen, was du willst, trinken, was du willst und so weiter. Du kannst wie Superman mit durch die Luft fliegen und so weiter. Na, das ist doch herrlich, nicht? Amen. Das heißt, wir sind dahin vorbestimmt, um eigentlich deinem Ebenbild von Jesus ähnlich zu werden. Komm nach Vers 29 von Römer 8. Welch er zuvor versehen hat, die hatte auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, das körperliche, nach dem körperlichen verkleideten Leibe Jesu Christi. Aber derselbe, der Erstgeborene, sind unter viele Brüdern. Das ist das, was unsere Hoffnung ist. Und das Wort hier verordnet ist verbunden mit Leuten, die schon Christ sind. Nicht wie die Calvinisten denken, ja, Gott hat verordnet vor der Gründung der Welt, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Das ist ein Blödsinn. Der ganze Kapitel 8 ist für von neugeborenen Christen geschrieben. Die sind errettet, sind verordnet einmal auch körperlich, ähnlich zu sein, einem verklärten Leibe des Herrn Jesus Christus. Komm nach Epheser Kapitel 1, dann sehen wir das noch einmal. Es wird oft von Calvinisten vollkommen verdreht und ich muss das nochmals erwähnen, aber auch viele Freikirche heute, dank MacArthur's Bibelschule hier in Europa und die Schlachterstudienbibel, das gleiche Müll drin, aufgenommen hat auf Deutsch, hat man diese irre Lehre von Augustinus, die via Calvin als calvinistische Auserwählungslehre reingekommen ist und das tötet jede Gemeinde. Eine Freikirche, die diese Auserwählungsidee bekommt, die sagt nicht mehr, wir gehen mich schon unterstützen, wir gehen auf die Straße gehen, wir gehen Zeuge, weil Gott hat schon entschieden vor der Gründung der Welt, wer im Himmel und wer in die Hölle kommt. Das ist ein Blödsinn. Das gleiche auch mit Pfingstcharismatische, zweite, ihre Lehre, die tötet eine Ortsgemeinde direkt, man geht nur auf die Gefühle, kein Selbstverleugnung mehr, kein Kreuz auf die nehmen, nicht mehr aktiv Zeuge. Und der dritte, die eine Ortsgemeinde zerstört, ist die ultradispensationalistische Lehre. Wir haben auch einen Typ hier gehabt, der ist nun dahin verfallen und so weiter. Na, was tun sie? Ja, nichts. Na, man hat das Leib Christi angefangen. Na, Apostelgeschichte 9 oder 14 oder 12 oder 28 und so weiter. Einfach ein bisschen Blödsinn. Einfach Ausrede, um nicht Jesus nachzufolgen. Epheser 1, Vers 5. Er hat uns verordnet, uns Christen verordnet, zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesus und Christus macht den Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, wir Christen sind verordnet, zur Kindschaft einmal zu sein wie den Herrn Jesus Christus. Vers 11, durch welchen wir Christen auch zum Erbteil gekommen sind, dass wir zuvor verordnet sind nach dem Wortsatz des, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens. Mit anderen Worten, wir Christen sind verordnet, um in Jesus ähnlich zu werden. Ja. Und das ist immer ein Hinweis zu erretteten Leuten, niemals zu unerlösten Leuten. Wie Calvin, Augustinus, einfach, können wir nicht normal Deutsch oder Französisch lesen, ja, oder Latein, was sie damals auch gehabt haben. Nun, was passiert dann mit deinem Körper? Am Moment, dass Jesus kommt, um uns heimzuholen, sollst du dein nichtigen Leib verklärt werden, dass es ähnlich werde an Jesu, an Gottes Mensch verklärte Leib. Denn nach welcher Wirkung? Durch den Heiligen Geist, die nun in dir wohnt. Die ändert das Körper, was du nun hast, in einen Auferstehungskörper, wie Jesus das hatte nach seiner Auferstehung. Und das ist, wozu wir bestimmt sind. Das können wir sicher von sein. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn du ein bisschen älter wirst und auseinanderfällt und alle Schmerzen hast und so weiter, dann fangst du an zu denken, Herr, wäre schon schön, wenn du heute kommst, ja. Okay, Muskelkater ist eine Sache natürlich, aber es gibt Leute, die alle echte große Schmerzen haben, die können nicht schlafen. Das ist eine abscheuliche Sache, einfach nicht schlafen können. Nächtelang, wochenlang, monatelang. Oder irgendwo Bandscheiben kaputt oder Nerven kaputt und so weiter. Brandwunden, wo man keine Heilmittel gegen hat und Schmerzmittel gegen hat. Das sind alle abscheuliche Dinge, die man so bedenkt. Dann denkst du, wow, die Leute sehnen sich nach dem Tod. Oder, wenn sie Christ sind, dass sie ein verklärtes Leib bekommen. Dann drittens möchte ich erwähnen, ein Vers in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24. Das hat zu tun mit Gott, dem Heiligen Geist. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir erkennen das, wir wissen das, dass er in uns bleibt, weil der Heilige Geist ist uns für immer gegeben. Das ist eine Sache, die viele in die Pfingstcharismatische Kreise verneinen. Die sagen, du kannst das, den Heiligen Geist verlieren und unter bestimmten Bedingungen dann wieder zurückbekommen, was einfach Blödsinn ist. Der Heilige Geist ist uns für immer gegeben und bleibt immer in dir und bei dir. Du sagst, wo ist das dann geschrieben? In Johannes Kapitel 14, Vers 16. Dann unterstreicht das Wort ewiglich da. Johannes 14, 16, das ist, Jesus sagt dann also, ich muss hingehen, ich muss sterben, auferstehen, zum Himmel gehen, weil anders kann der Heilige Geist nicht für immer bei euch und in euch wohnen. Im Alten Testament konnte der Heilige Geist in Leute kommen und wieder weggehen, wie bei Saul, hat sich versündigt, hat den Heiligen Geist verloren und ein unreiner Geist kam auf ihm und deswegen hat er versucht, David zu verfolgen und zu ermorden. Samson hat den Heiligen Geist verloren, aber die kam am Ende seines Lebens wieder zurück und hat am Ende seines Lebens mit der Zerstörung von Hause Dagon 3000 Mann getötet. Aber das Besondere im Neuen Testament für uns ist, dass wir kein Werk tun müssen, um errettet zu werden, kein Werk tun müssen, um errettet zu bleiben und den Heiligen Geist für immer, für ewig in unseren Körper bekommen. Johannes 14, 16. Ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe. Ewiglich. Das ist nicht Mohammed, aber den Geist der Wahrheit. Mal gut zu erwähnen, ja, was die Muslime denken dann. Kannst du dir vorstellen, dass es Mohammed ist? Das muss man vorstellen. Ewig, das ist Mohammed, welcher die Welt nicht kann empfangen, denn die Welt sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn Mohammed bleibt bei euch und wird in euch sein. Wie kann Mohammed in 1 Milliarde Muslime sein? Kann doch nicht sein. Aber das denken, mehr als 1 Milliarde Muslime, die nehmen das Vers aus der Injil und sagen, das ist ein Hinweis nach Mohammed. Nein, es ist der Geist der Wahrheit. Das ist der Heilige Geist. Nochmals, wir haben eine heilige Schrift und es gibt einen Heiligen Geist. Es gibt ein heiliges und ein heiliges Evangelium, das Evangelium der Gnade Gottes. Gott ist einfach ganz spezifisch. Es ist ein Wahrheit, nicht zwei Wahrheiten. Und nochmals, das ist ein Problem, was wir Menschen haben. Wir sagen so von, naja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Lass wir einverstanden sind, wir haben keine absolute Wahrheit. Nein, die haben wir genau schon. Und ich muss meine Wahrheit anpassen an Gottes Wahrheit. Dann kommt man weiter, wenn man dieses gläubiges Herz und niedriges Vernunft hat, ja. Bleibt euch bei euch für immer. Und was sagt der Herr weiter in Römer 8, 16? Dieser Heilige Geist ruft, Abba, Vater, liebe Vater. Du hast einen neuen Vater, du sagst vielleicht, ich habe keinen guten irdischen Vater gehabt. Kann sein. Er war böse, er war betrunken, er hat Spielsucht gemacht, nicht aus was es ist. Aber Gott ist nun ein Abba, liebe Vater für dich. Und ist er immer für dich. Und du musst lernen, alles, was auf dem Herzen ist, mit ihm zu besprechen. Und er enttäuscht nie. Wir haben davon gesungen, er verlässt dich nie. Er enttäuscht nie. Er bleibt immer treu, auch wenn du und ich untreu sind, er bleibt als Vater immer treu. Und er führt auch in alle Wahrheit. In Johannes 16, Vers 13, nicht nur in der Bibel, aber in jedem Bereich. Wenn du betest, führt er dich in alle Wahrheit. Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Du hast hier eine Person, Heiliger Geist ist eine Person, nicht eine Macht, wie die Charismatiker denken, eine Person, die in dir wohnt, die für ewig da ist und die will nicht in einem verschmutzten Tempel wohnen, dass du noch ein bisschen anständige Gedanken hast, nicht allerlei Müll einladest via Selfies oder Cellphones oder Internet oder blöde Musik oder falsche Bilder. Lerne diese Dinge wegzuhalten, dass er mit Freude in sein Tempel, weil dein Körper ist sein Tempel, wohnen kann. Und dann kann er dich in aller Wahrheit führen. Wahrheit bezüglich die Bibel, Wahrheit bezüglich Sachen in der Politik oder in Wirtschaft, Wahrheit bezüglich zukünftige Ehepartner, Wahrheit bezüglich Karriere, Schule, Arbeit. Gott kann dich in alles führen, aber du musst ihn schon fragen. Du musst lernen zu beten, Herr, was ist deine Wille für mich? Und lass dich dann von ihm führen. Eigentlich kann man sagen, hat Gott ein perfektes Navigationssystem für dein Leben. Er hat ein Buch, eine Karte, eine Mappe gegeben, er hat seinen Geist gegeben und er hat gesagt, das reicht, um im Glauben das Ziel, was ich habe für dich, das Vollkommene wieder zu entdecken. Du hast keine Ausrede, um es nicht zu finden. Nur, dass du nicht willst oder stur bist oder weltgesinnt bist, aber es ist dann dein Problem. Nicht sein, du kannst nicht die Schuld geben. Jahren her, weiß ich noch, ich hatte ein Glaubensbekenntnis gemacht habe dann in der reformierten Kirche und habe einen Vers bekommen von einem Pfarrer, der nicht gläubig war. Aber ich habe das immer aufgeschrieben und später, wenn ich zum Glauben kam, habe ich ihm das gegeben. Habe ich gesagt, er war Doktor, Lehrer an der Universität, wurde dann später Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Prinz, hat er gesagt, Herr Prinzen, ich bin von neuem geboren. Wunderbar. Und damals habe ich schon zurückschauend, hatte so ein Interesse an bestimmten Dingen gehabt, hatte mir seinen eigenen ausgetypte Sachen geben von Rudolf Bultmann. Bultmann war ein sehr radikaler, liberaler Theologe, die alles, was übernatürlich war, von Jesus verneint hat. Das habe ich alles gelesen. Und er wollte mich dann eigentlich schon in diese weg von Jesus, in diese liberale Atmosphäre verführen. Aber ich kam durch Lesen der Heiligen Schrift zu Glauben an Jesus Christus. Und ich war noch gut. Ich war dann bei ihm, ich habe so gesagt, Herr Doktor, Herr Prinzen und so weiter, ich habe hier so ein kleines Traktat. Und das zeigt auch, wie Sie sicher sein können von ewiges Leben. Ich habe meine Naivität, habe ich das gut gemeint. Und das ist interessant für Sie, das können Sie an alle Studenten in Ihrer Kirche mal weitergeben. Und ich meine, gut, er hat mich so angeschaut, als ob er auf frische Tat ertappt wurde von einem kleinen Bube, die mit seiner Hand in die Keksbox gekommen ist und so weiter geschaut. Hat das genommen und wie so eine Schlange, so ist er so verschwunden. Ja, vergiss es niemals mehr. Und zurückschauend war das eigentlich, dass ihr dacht, oh, der Typ hat mich ausfindig gemacht, dass ich nicht gläubig bin und einfach bewusst versuche, andere junge Jungs zu verhindern, zum Jesus Christus zu kommen. Das war seine Absicht. Aber das Vers, was ich bekommen habe, war so. Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Da habe ich gedacht, ja, habe niemals verstanden damals, 19-Jähriges, wer mir dienen will, der folge mir nach. So, ja, ich will dich schon nachfolgen. Ich war nicht mal errettet. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Na Gott, wo muss ich dann hingehen? Ich musste erst in die Uni gehen da. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und dann noch USA. Und dann später kam ich dann in den deutschsprachigen Raum hier. Aber wenn du Jesus dienen möchtest, dann zeigt er dich schon, wo er dich haben möchte. Aber lass dich einfach führen und sei treu in dem, was du zu tun hast. Familie ziehen, Arbeit tun, das Wort Gottes lernen und so weiter. Tu, was du kannst, wo du bist. Sei treu in die kleinen Dinge. Und dann kann Gott dein Feld, dein Dienst erweitern. Aber du bist verantwortlich für die Tiefe deiner Beziehung mit Jesus Christus und lass Gott sorgen für die Reichweite. Dann als vierte, 1. Johannes 5, Vers 13, das kennt ihr, dass die Sicherheit, die Gewissheit vom ewiges Leben. Ich muss nicht so viel darüber sagen, aber es ist ein schönes Vers, um auswendig zu lernen. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Heilsgewissheit. Du kannst sicher sein, nochmals, kein Katholik, kein Orthodox, kein Lutheran oder Calvinist hat Heilsgewissheit. Warum nicht alle sagen, auf verschiedene Art und Weise, du musst das und das tun oder lassen und dann kannst du aufgrund von diesen Dingen dein Gerechtigkeit vertrauen, dass du es vielleicht beim jüngsten Gericht schaffst. Aber sicher sein kannst du natürlich nie. Und das ist immer Ungewissheit. Du hast nämlich keine Person, die hat gesagt, es ist verbracht, es ist bezahlt, es ist getan. Eine Person, die alles für dich, als der Gottmensch hat getan, worauf du deine Hand im Glauben legen darfst und dass diesem Werk dich zugerechnet wird durch Glauben alleine. Das war die große Entdeckung von Martin Luther. Ich habe das ewige Leben, aufgrund, was er in Römerbrief hat gelesen. Und ich hoffe, dass ihr das auch sagen könnt. Ich weiß, dass ich das ewige Leben habe. Weil der Sohn hat für mich persönlich meine Sündenschuld bezahlt, ist auferstanden und damals habe ich ihn dann mit in diesem Jahr oder diesem Monat oder in diesem Tag bewusst aufgenommen durch Glaube allein als mein persönlichen Erlöser. Dann fünftens möchte ich mir ein Vers lesen aus 1. Johannes 5, Vers 19. Da lesen wir, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir sind von Gott und das weißt du, im Moment, dass du anfängst zu zeugen, dann siehst du, die ganze Welt liegt im Argen. Nochmals, auf die Straße gehen wir in München, musst ein bisschen zuhören, was die Leute alle für wunderschöne Sachen sagen, wenn du anfängst zu predigen. Naja, die schlimmsten Dinge kommen daraus. Warum? Weil das Buch, damit fängt das Licht an zu scheinen. Und die Leute, die dann eigentlich kein großes Interesse haben an den Herrn Jesus Christus. Je meer Bibel reinkomt, je meer Leute, die denken, dass sie gerecht sind und religiös gut ankommen, sehen, oh, ich bin nicht so gut, als ich dachte. Mein Gerechtigkeit reicht nicht. Und das hassen sie. Weil Menschen lieben die Finsternis mehr denn das Licht, weil ihre Werken sind böse. Und das wird offenbart durch das Wort Gottes. Man will es nicht lesen, man kann es predigen. Und die ganze Welt ist eine arge, böse Welt. Und Problem ist, die Leute haben keine Ahnung, wie Gott Sünde anschaut, bis sie selber sehen, wie Gott die Dinge anhand der Schrift anschaut. Wir lesen in Micha 7, ich möchte gerne ein paar Versen lesen. Ach, es geht mir wie einem, der in Weinbergen nachliest. Da man keine Trauben findet zu essen und wollte doch gerne die beste Früchte haben. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. So sieht Gott Deutschland an. Sie lauten alle aufs Blut und jeder jagt den anderen, dass er ihn verderben. Und meinen, sie tun wohl dran, wenn sie Böses tun. Was der Fürst will, das spricht der Richter, dass er ihm wieder einen Dienst tun soll. Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen, Schaden zu tun und drehen es, wie sie wollen. Gerichte sind heute korrupt. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dorn und der Redlichste wie ein Hecke. Aber wenn der Tag deiner Prediger kommen wird, wenn du heimgesucht sollst werden, dann werden sie dann nicht wissen, woaus. Das ist gewesen 1933, 45. Niemand glaube seinen Nächsten, niemand verlasse sich auf Fürsten. Bewahre die Tür deines Mundes vor der in deinen Armen schläft. Du kannst niemand mehr vertrauen. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter setzt sich wieder die Mutter, die Schnur ist wieder die Schwieger und das Menschenfeinde sind seine eigenen Hausgesinde. Das ist oft gewesen in Moslemländern, wo Leute Christ geworden sind, in China, Nordkorea. Ich aber will auf den Herrn schauen und des Gottes meines Heils erwarten, mein Gott wird mich hören. Das Einzige, was du wirklich vertrauen kannst, ist der Herr. Und nochmals, das musst du ab und zu auch durch Schade und Schande erleben, wie Gott Dinge anschaut, dass er sagt zu einem Mensch, wir sind ehrlich in der Kreatur, wir können eigentlich uns nur vollkommen auf ihn verlassen. Nicht auf dich selber, nicht auf deinen Mann, nicht auf ihn. Und dann wirst du niemals enttäuscht. Er trägt dich durch alles, inklusive den Tod oder den Rücken. Dann in Römer Kapitel 8, Vers 28, wird eine wunderschöne Sache erwähnt bezüglich Sachen, die nun mit dir passieren. Wo du denkst, warum, Herr, passiert dieses mit mir? Warum habe ich diese Trübsalzeit? Warum habe ich als Christ dies zu ertragen und die Welt oder mein ungläubige Bekannte oder Familie hat das alles nicht? Die haben es doch so schön und so einfach. Römer 8, 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Du bist nach dem Vorsatz berufen, du bist berufen, ähnlich zu sein, verordnet, Vers 29, eben Bilder Jesu gleich zu sein, nach seinem verklärten Leibe. Und du kannst wissen, dass du nun Gott liebst, durch Jesus Christus, alle Dinge zum Besten dienen. Sache in Gesundheit, in Familie, Sache, wovon du denkst, das schmerzt mir so sehr. Und Gott sagt, ich weiß es, ich kenne es, ich bin da durchgegangen, ich stehe neben dich, ich möchte für dich beten. Das ist eine bedingungslose Verheißung. Speziell in Versuchung und Trübsale. Wir kennen die Geschichte von Job. Job erfahrt Dinge, die da zwischen, im Himmel zwischen der gefallenen Kinder Gottes, Satan und Gott besprochen werden. Er hält das 42 Kapitel durch, so mal 3,5 Jahre wahrscheinlich, mit von Trübsalszeit, und am Ende bekommt er alles doppelt zurück. Kommt nach Job 42. Bekommt das doppelt zurück. Und das ist bei dir auch so. Du musst nun Dinge lassen, du hast Dinge verloren, Familiebeziehungen und so weiter, vielleicht auch finanzielle Sachen, nur für Jesus Christus. Und der Herr sieht das und sagt, in die Arena, alle Leute schauen zu, der Feind, die Dämonen, der Cherubim, der Seraphim und so weiter, er schafft es, und wenn er es geschafft hat am Ende von seiner Laufbahn, gebe ich ihm doppelt zurück. Job 42, Vers 10. Nachdem Job Buße tut und seine Selbstgerechtigkeit anerkennt und betet für seine Freunde, ist auch eine wichtige Sache, man kann so Bitterkeit loswerden. Vers 10, wendete der Herr das Gefängnis Jobs, da er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Job zwiefältig so viel, als er gehabt hat, also materielle Dinge. Und da kommen seine Brüder und Schwestern, die geben ihm einiges und bekommt seine Kinder zurück. Alle 10. Naja, was willst du noch mehr haben? Hat alles, was er sich wünschte. Aber er musste durch diese Trübsalszeit gehen. Das heißt, sein Charakter musste offenbar werden und musste anerkennen, nicht ich, aber der Herr verdient alle Ehre und er alleine kann mich durchziehen. Und das haben wir auch. Erstens kommt ein Punkt, dass du sagen musst, als unerretteter Sünder, mein Gerechtigkeit reicht nicht, das ist nur Jesus Christus. Und wenn du das gelernt hast, dann kommt ein zweiter Punkt, dass Gott sagt, dann bist du errettet, aber dann hast du vielleicht die Neigung, ein bisschen dich zu rühmen. Und dann sagt er, ich möchte dich wie Job brechen, dass du lernst, dass alles, was nun ich tue, durch dich tue, möchte, ich suche einfach ein reines Gefäß, dass ich noch immer alle Ehre bekomme, nicht nur für deine Rettung, aber auch für das, was durch dich geschehen soll. Und das ist, wie Gott gerne uns nutzen möchte. Alles tut er zum Besten. Dienen. Auch Dinge, die früher gewesen sind in deiner ungläubigen Zeit. Ich sage, Mann, ich muss noch immer ernten für das, was ich damals für Blödsinn gemacht habe. Gott sagt, aus das kann ich zum Besten dienen. Beispiel, ein paar Jahre habe ich einen Jungen zum Herrn geführt, der war schwer in Drogen. Hat ab und zu 8-mal gespritzt pro Tag, so kann man eigentlich nicht überleben. Nun ist er da bei einer Organisation in der Schweiz als Christ, kommt in Schule, darf sprechen und führt eine Menge Leute zum Herrn, die auch Probleme mit Drogen haben oder einen Punkt stehen, in diese Sachen reinzugehen. Er sagt, ich kenne alles, ich bin überall gewesen, ich habe es durch Gottes Gnade überlebt. Aber ich warne euch und viele hören auf ihm. Das heißt, Gott nützt seine Vergangenheit, um Eingang zu finden bei Leuten, die ich niemals erreichen konnte. Das ist genau auch das Gleiche, kann Gott bei dir tun. Und schlussendlich möchte ich abschließen mit einem Vers aus 2. Korinther 5, Vers 1. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Wir wissen aber, so unser irdisch Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das heißt, wir wissen an Sicherheit, dass diese Hütte, das ist dein Körper, zerbrochen wird. Na, wenn du jung bist, denkst du, na, so schlimm geht es nicht, aber wenn du 40 bist, fängst du schon an, und 50 fängst du noch mehr an, und 60, dann, ja, dann fällst du auseinander ungefähr. Also wenn du nicht ein bisschen für den Tempel gesorgt hast, ja. Und ja, das Körper, das ist heute ein Gott geworden. Man muss seinen Körper trainieren, gut, bla bla bla. Aber ja, die meisten sterben echt, bevor sie 70, 80 Jahre alt sind. Ich habe es mit großen Fußballern gehabt, meine Helden früher. Die meisten sterben, bevor sie 80 Jahre alt sind, sind nicht so stark. Dann sind sie weg. Körper weg, sie sind im Grab oder werden verbrannt, kremiert. Und dann? Die meisten Seelen von den Leuten gehen in die Hölle. Wie war das? Beckenbauer hier, der ist ein paar Monate her, glaube ich, verstorben. Und ich habe damals letztes Jahr noch ein Traktat von Stiftungen, die allerlei Dinge unterstützt. Das ist eine gute Sache. Ich habe damals gesagt, ich möchte nichts haben, ich möchte ihnen etwas geben. So ein kleiner Abstaubertrakt mit einem kurzen Zeugnis. Ja. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt gelesen hat, keine Ahnung. Aber weißt du, die Leute, die haben einen guten Namen, aber niemand kümmert sich um ihre Seele. Das ist das größte Problem. Und im Moment, dass die Seele errettet ist, dann weißt du, einmal soll das Körper vergehen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Ich achte es billig, solange ich in dieser Hütte bin, das ist sein Körper, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, also er wusste, er sollte bald sterben, wie mir denn auch unseren Herrn Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber Fleisch tun, das ihr allenthalben habt, nach meinem Abschied Zeuges in Gedächtnis zu halten. Er wusste, dass seine Hütte, sein Körper bald abgelegt werden muss, dass seine Seele diesen Hütte, diesen Körper verlassen muss. Er wusste das. Dann natürlich ist die Frage, wohin geht die Seele dann? Wir wissen da, dass Gott sagt, es gibt ein neues Jerusalem, das Jesus nun für uns bereitet, um darin mit seiner Frau die Ewigkeit zu verbringen. Offenbarung 21, Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, eine Hütte Gottes. Deine Hütte legst du ab, du wirst platziert in Gottes Hütte, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Hat Gott sie immer gewünscht, mit den Menschen zu wohnen. Erst im Garten Edens, das haben sie dann versaut, dann ein Stiftshütte, haben sie versaut, dann ein Tempel, haben sie versaut, dann ein Körper, was wir leider oft heute als Christen auch nicht immer richtig pflegen. Aber einmal nimmt er uns und platziert uns in seine Hütte und die wird gekennzeichnet mit, dass Gott alle Tränen von ihren Augen abwischt. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Gestrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist nicht gut. Das Zweite ist gut. Nicht der erste Adam, aber der zweite, nicht die erste, aber der zweite Erde. Und das ist, was Gott uns nun für vorbereitet. Und nun ist es so, dass Jesus betet für seine Braut, dass diese Braut als eine reine Jungfrau ihm entgegengeht in der Luft, um dann, sollen wir hoffentlich heute noch mit ihm im Vaterhaus sein. Johannes Kapitel 14 sagt in Vers 2, meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ihr bereitet eine Stätte vor, wie ein Mann, wenn er voll verliebt ist, einen Palast vorbereitet für seine Frau, um sie dahin mitzunehmen. Und ob ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, die seid, wo ich bin. Ein Mann will seine Frau dorthin nehmen, wo er ist. Und wo ist Jesus nun im Himmel an der rechten Hand des Vaters? Er bereitet dieses neue Jerusalem vor. Das ist, wo wir die Ewigkeit verbringen sollen. Und wir haben nur eine kurze Probezeit, um noch ein paar Kronen zu verdienen, die Gott durch uns ausarbeiten möchte. Dass wenn wir da kommen vor ihm, wir ihm diese Krone in Anbetung, in Lob und Preis zurückgeben können. Dann haben wir ihm etwas zu geben. Das ist ein bisschen tragisch natürlich, wenn du bei der König oder Königin eingeladen wird und hast nichts zu bringen. In Deutschland auch normal, dass du bist eingeladen, nimmst du ein kleines Geschenk mit. Und ja, die Frage ist, was hast du den Herrn anzubieten, wenn du ihm begegnest? Ja, die Krone. Hast du Krone durch Gottes Gnade verdienen können nach deiner Errettung? Und dann, ja, dann nimmt der Prinz, der Bräutigam, der Braut zu sich und sie leben für immer und ewig glücklich in einer Stadt von reines Gold. Na, das ist das Hollywood-Plot, was sie gestorben hat. Das ist uns, das gehört zu uns, das ist Realität, es ist kein Märchen, es ist, wie es sein soll. Und Jesus sagt, du kannst davon sicher sein. Sei gewiss von diesen Wahrheiten. Amen. Lassen wir zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Hat jemand einen Vorschlag?